18. Kapitel. Baal, erhöre uns! Baal, erhöre uns! Seit Stunden tönt die Litanei. Am festgesetzten Tage strömte Israel von nah und fern herzu. Es bedurfte keines großen Aufgebotes des Königs. Die Volkszunge lief von allein. Auch brodelt nicht nur sengender Sonnendunst überm ganzen Land. Heiser sind die Drohungen wider Ahab und Elia. Noch hat der König das Übergewicht. Die Masse steht auf dem Nordosthang oberhalb der ausgewählten Trift. Bis hoch hinan in die ersten Schroffen ist man geklettert, um ja alles ordentlich zu sehen. Auf abgesperrtem Platz hält hoch zu Ross der König samt Gefolge. Sogar fremde Würdenträger, die am Hofe weilten, lassen sich das Schauspiel nicht entgehen. Hinter einer Bergwand wird gekocht. Ab mag nicht hungern. Fliegende Händler bieten an, was für sehr teures Geld noch zu haben ist. Mais oder Gerstengrütze, Becher kleinsten Formats mit Wasser, Fingerhüte voll Wein. Nur zwei Gruppen denken nicht ans Leibliche. Der Prophet Gottes und die Horde Baals. Jederzeit weiß Elia, dass der Herr ihn nicht im Stiche lässt, dass aber so viel Freunde sich um ihn versammeln würden, hat er kaum gedacht. Nebst den Näheren sind Safat und Elisa mit fast dem ganzen Dorf gekommen. Sie stehen auf einem plateauförmigen Hang. Ephraot von Sebulon brachte sogar Astotja und Satrach mit. Die Zarpater hatten sich einer Handelskarawane angeschlossen. Elia spricht mit allen, als wäre kein besonderer Tag, als müsse er sich nicht auf Großes vorbereiten. Die Baalischen hingegen hüten sich seit dem Morgen ängstlich, mit jemandem in Berührung zu kommen. Zu ihrem Baalwunder ist alles vorbereitet. Olala, der Tisbiter suchte sich das Dümmste aus, nämlich, er ist allein. Tausende von Augenpaaren sehen jede seiner Bewegungen. Sie dagegen, 850, sind mit faltenreichen Mänteln, Kapuzen, Hand, Hüftbeuteln und mit hohlen Zauberstäben ausgestattet. Sie können ihre Wunder völlig ungesehen im eigenen dichten Gewühl platzieren. Heute fangen sie das Wild. Mit fortgesetztem Baal, erhöre uns, umgeben sie in absichtlich breitem, ungeordnetem Schwarm ihren Altar, auf welchem einer von Hebars Opferfarren liegt. Aber wie sie nur des Mythos wegen ihre Litanei herunterleiern, so Elia die Opferung der Tiere, weil der Glaube daran viel zu tief im Volke sitzt. Man kann nicht alles auf einmal reformieren. Ihm wäre lieber, die Hungernden könnten die Farren essen. Der Mittag naht. Man wird ungeduldig, denn Elia sieht den Balen untätig zu. Obadja reitet zu ihm hin. Der König lässt fragen, wann es endlich losginge. Das Gekrächze hätte er nach gerade satt. Sich aus dem Sattel beugend, fragt er leise: Elia, was geschieht? Ich bin sehr besorgt um dich. Mein Obadja, deine Treue wird dir Gott vergelten. Gib aber Anweisung, damit das Volk nicht das Unterste zu Oberst kehrt. Bruderblut soll nicht vergossen werden. Ich habe vorgesorgt. Meine Mannen halten die Lawine auf, deren Ränder vielleicht die Teufel fressen. So sage dem König, erhebt Elia seine Stimme. Ahab, du hast jahrelang das Baalgeschrei als schönsten Psalm dir in die Ohren gellen lassen. So wirst du es doch einen halben Tag ertragen. Obadja, lasse die Posaunen blasen. Ich will zum Volke sprechen. Elia besteigt eine Felszacke, wo er von allen gesehen und gehört werden kann. Eine ernste Abrechnung hält der Prophet mit dem Gott vergessenen Israel. Gläubige gehen in sich, Laue und Feinde verstummen. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Wie ein Donner rollt das durchs Gebirge. Ist der Herr Gott? So folgt ihm nach. Ist's aber Baal? So wandelt diesem nach. Bei den Freuden wisset ihr genau, dass ihr die Ausgesuchten seid. Kommt des Lebens Mühe, so wendet ihr euch ab und wollt den nicht anerkennen, der aus jeder Not erretten kann. Seht nicht scheel zum hellen Himmel hoch, weder von ihm noch von Gott kommt eure Kümmernis. Aus euren Herzen steigt sie auf, denn wo der Seelenboden hart und sauer bleibt, wie kann darauf ein Blümlein wachsen? Darum kehrt euch eurem Innern zu und macht mit Reue Tränen und mit Buße euren ausgedörrten Acker saat- und erntefähig. Dann bringt der Himmel auch aufs Neue über Israel Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, und wird ein jeglicher das Seine haben. Ich bin hier allein als Prophet, aber Balen hat es 450 in einem Haus, und die 400 Aschera-Diener in Samaria haben euch den Rest von Gottes Licht und Langmut zugedeckt. Was tun diese Leute? Arbeiten sie? Sind sie euch ein Nutzen? Sie gehen nur mit vollen Bäuchen um und rauben euer Eigentum. In ihren Palästen findet ihr große Pracht von israelitischem Fleiß und Können. Doch kaum ein Viertel des Geraubten befindet sich in eurem Land. Dafür spiegelt Sidon sich in eures Volkes Kunst und Können. Haben sie mal eine Ehre aufgelesen oder einen Riemen zugeschnitten? Können sie ein Fädlein spinnen? Ich habe gearbeitet bei Saat und Ernte. Ich spann Wolle, gerbte Schuhe, strich Ziegel und baute Gehege. Und so einmal meine Hände ruhten, richtete ich Bedrückte auf, heilte Kranke und erweckte Tote durch Gottes Kraft. So war mein Leben immer Dienst aus rechter und aus linker Hand. Nun, Volk, frag die Balen, was sie schon zum Nutz der Menschen taten. Elia hält inne. Doch ehe das um sich greifende Gemurre stärker wird, hebt er wieder eine Hand, und alsbald herrscht atemlose Stille. Er wendet sich den Sidoniern zu, rufend: Auf, Götzendiener, zeigt her den Baal! Euer Altar ist trocken. Er kann wie Zunder brennen, doch nicht von unten kommen Gottes Zeichen, sondern nur von oben. Lasst euren Zauber in den Beuteln liegen, ihr Erzbetrüger, denn ehe ihr nicht auseinander geht, dass man den Altar sieht, wird nicht geschehen, was mein Herr, der Höchste, will. Meinen Altar habt ihr zerbrochen, meinend, ich hätte einen Brand hineingetan, wie ihr in den euren. Ihr hebt die Hände und schwört bei Aschera und Baal-Sebub, dies sei nicht wahr. Doch stundenlang ruft ihr vergeblich euer Baal, erhöre uns, weil eure fein angelegte Zündschnur das harzgetränkte Astwerk nicht entfacht. Ich habe einen Engel beauftragt, euer Machwerk zu zerstören. Nun sollen 20 Feinde meinen Altar bauen und 4 Kat Wasser drüber schütten, damit Israel Gottes Herrlichkeit erkennt. Alsbald treten Männer vor, die Isabel gedungen hat, dem Prophet zu schaden. Doch bauen sie den Altar ordnungsmäßig auf. Sie müssen tun, was ihr böser Sinn nicht will. Zitternd vollenden sie ihr Werk. Elia lässt noch 8 Kat Wasser holen, bis sein Altar wie in einem Teiche steht. Die Heiden fordert er aus großer Kraft heraus. Rufet lauter, dass Baal euch hört. Vielleicht schläft er oder jemand hat ihn fortgetragen. Auch das Volk stimmt derbe Rufe an. Allein am hitzetrockenen Baalaltar rührt sich nichts. Die Spannung wird fast unerträglich. Viele schreien auf Elia ein, er möge nicht zu lange warten, sonst lecke die Sonne seine 12 Kat. In Klammer, 12 Kat entsprechen den 12 Stämmen. Wasser auf. Geduld, ihr werdet eures Gottes inne. Elia betet laut und sagt alles, was sein Herz bewegt. Mit erhobenen Händen, wie Josua in der Schlacht, ruft er: Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, der deinen Willen anerkennt. Erhöre mich. Dies Volk soll wissen, dass du Gott bist und du ihr Herz danach bekehrst. Die Gläubigen fallen auf die Knie und allmählich sinken alle hin, wie Halme, die die Sichel mäht. Ahab wird unruhig, der Tisbiter gewinnt das Feuer und auch das Volk. Wenn aber das, so gnade ihm das Schicksal. Wie gut, Obadjas Rat befolgt zu haben, statt des Fechtwagens ein Pferd zu nehmen. Es kommt zum Tumult. Jeder sieht das jetzt voraus. Die hohen Fremden haben sich schon unauffällig einen Pfad gesichert. Zu Ross kann auch er flüchten, mag werden, was will. Obadja hat sich für heute den Oberbefehl ausbedungen, soll er sehen, wie er fertig wird. Eigentlich muss er ihm dankbar sein, denn das rechtfertigt seine Flucht. Das beschäftigt den gottlosen König mehr als das Heilige, das ausgetragen wird, mehr als sein Volk oder die 850 Balen, die unweigerlich in einen Hexenkessel stürzen. Wenn nur ihm nichts geschieht, das ist die Hauptsache, alles andere ist ihm ganz egal. Am hohen Norden ballt sich eine Wolke, schwarz wie die Nacht und in Form einer langen Hand. Die Finger sind gekrümmt, wie wenn sie etwas halten. Rasend fährt sie daher. Man starrt entsetzt auf dieses unheimliche Gebilde, das über der Trift im pfeilschnellen Laufe innehält. Dann schleudern die Wolkenfinger sichtbar einen breiten Blitzstrahl nieder, der die meisten Menschen wie betäubt zu Boden wirft. Nur wenige Gläubige und ein paar Feinde des Propheten werden einwandfreie Zeugen des Geschehens, auch die hohen Fremden. Eine Stunde lang brennt Elias Altar, alles verzehrend, auch den letzten Wassertropfen. Israel lässt sich nicht mehr halten. Wild stürzt es auf die Balen ein, die sich zusammendrängend von Obadja Schutz erwarten. So gern er möchte, ist kaum einzugreifen, denn da bliebe kein Samaria verschont. Durch die furchtbaren toten Jahre ist aber Israel schon so am Rand des völkischen Bestandes angelangt, wie die letzte Volkszählung ergab, dass er sich nur auf Gott und Elia verlassen kann, die das Schrecklichste verhüten mögen. Elia stellt sich den Wütenden mit ausgebreiteten Armen entgegen. Halt! Das fährt durch Mark und Bein. Selbst Ahab, schon sein Ross gewendet, zieht die Zügel an. Hofmeister, ich will Gutes tun, wenn Elia den Aufruhr vermeidet, sag es ihm. Mein König, er tut es aus Gottes Kraft, aber halte du dein Wort, denn ganz Israel steht heute auf dem Spiel. Ich halte es. Oh, diese Hitze, stöhnt Ahab, dem der Angstschweiß aus allen Poren dringt, in Gedanken an Isabel, die nicht mitgekommen ist. Ahab weiß noch nichts von den Kettenmalen, denn seither trägt sie Handschuhe, angeblich um sich nicht zu verunreinigen. Seit gestern brennen ihr die Brandmale so entsetzlich, dass sie dem Wahnsinn nahe ist. Elia befiehlt, die Baalleute unbehelligt über den Wildbach Kison zu bringen. Die Heiden atmen danklos auf, während ihm viel Volks die Hände bittend entgegenreckt. Elia, lass regnen! Elia, erfleh uns Regen! Sei getrost, armes Häuflein, Gott wird uns erhören. Als er nach manchem Aufenthalt den fortgetriebenen, stürmenden Schrittes nun nacheilt, hört er aus der Schlucht das Wassertosen übertönend, angstvolles Geschrei. Er hält im Laufe inne. O guter Herr! Wolle nicht, dass sie verderben. Sie haben meinen heiligen Namen missbraucht und so gemordet, dass ich die Getreuen an deinen Fingern abzählen kann. Ihre Rechtsbrüche zerbrachen meine Gnade. Da heißt es, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Herr, das Gebot musste Mose geben, weil das halsstarrige Volk nicht mehr ordentlich zu halten war. Aber rechne ab im Lichte deiner großen, herzlichen Barmherzigkeit. Die bin ich. Soll ich demnach nicht mit Israel barmherzig sein? Denn bleibt die Ausgeburt der Hölle leben, so wird es noch zu deinen Zeiten ärger als zuvor. Allmächtiger, dein heiliger Wille geschehe. Sind aber etliche zu retten, so richte über sie den Bogen deines Bundes und der Gnade auf. Auch sind ja die Verlorenen und alle Fremden gleichfalls deine Kinder. O Prophet, du wiesest mir keine halbe, sondern eine ganze Rechnung vor. Es geschehe, weil mein Wille Licht in deinem Geiste wohnt. Gehe hin und rette deine Letzten. Die erzürnten Israelen haben, trotz Elias Gebot, die Balen vom hohen Felsgrat in den Kisongrund gestürzt. 50 leben noch, todbleich ihres Schicksals harrend, die die verübten Ruchlosigkeiten nun bereuen. Als sie Elias ansichtig werden, rufen sie seine Hilfe an und versprechen, Arbeiter zu werden. Es habe sie beeindruckt, dass der Prophet, der nur einen Finger aufzuheben brauche, und es geschehe ganz nach seinem Wort, sein Brot sich selbst verdient. Elia lässt die armen Schlotterer in eine Hütte bringen und vom Weinbergbesitzer Naboth, dem der Grund gehört, bewachen. Er will Sabbat aus Abel Mehola senden, der ihnen Arbeit bieten wird. Dann eilt er wieder hoch und der König steigt vor ihm aus dem Sattel. Ahab, sagt Elia zu ihm, geh zur Küche, iss und trink, denn bald kommt Regen. Zum Glauben gezwungen, betrachtet der Ungläubige den wolkenleeren Himmelsdom, der in all den Unheilsjahren nie solche Hitze niederbrütete, wie gerade heute. Für das erschöpfte Volk haben zahlreiche Helfer aus Megiddo vorgesorgt. Viele wandern auch nach Hause. Gott laut und leise, lobend oder heftig, diskutierend. Elia geht mit Sadrach, der ihm dienen will, solange Ephraot, dessen Mutter, bei sich behält, auf die Karmelspitze, die die obere trifft, überragt. Dort lässt er Sadrach öfter Ausschau halten. Beim siebenten Male ballen sich im Westen wasserschwere Wolken. Freudig sendet Elia ihn zurück. Auf der Trift sieht man noch nichts davon. Die Bergkämme sind zu hoch. König, ruft der Bote, Der Prophet lässt sagen, du mögest eilen, es kommt ein starker Regen. Kaum gesagt, so schiebt sich über den Karmel auch schon die erste Wolke her, wieder gleich eines Mannes Hand, Gottes linke, voll Segen und Erlösung. Seine rechte brachte ja den Blitz. Die meisten Leute rennen zum nahen Megiddo, wo ein Schutzdächlein übrig ist, sammeln sich froh erregte Menschen, die fortgesetzt ins Sturm und Regen brausen, jauchzen. Es regnet! Gott gab uns wieder Regen! König Ahab hat aber noch ein Wunder einzustecken. Als er auf der Landstraße mit seinem Gefolge vorwärts jagt, läuft der Tisbiter zu Fuß vor ihm her, und keins der schnellsten Pferde holt ihn ein.